Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über die Bedeutung der Anthroposophie für die Zukunft der Menschheit vom 27.01.2004.
Ja, übrigens nächste Woche sind Ferien. Da fällt es aus und dann ist es wieder normal hier. Die Aussendung wird aber, denke ich, rechtzeitig kommen. Also, Frau Doktor hat mir heute ihre Vorträge gegeben, also ich muss dann nur noch unterscheiden lassen von der Frau Kammersänger, dann werde ich, denke ich, noch die Woche aussenden. Aber es ist auf jeden Fall das nächste Mal hier ganz normal. Ja,
die Aussendung für den Mitgliedsbeitrag war voriges Jahr schon, gell? Irgendwas habe ich im Gedächtnis.
Ja, nein, ich schicke immer also automatisch die Erlangscheine mit. Und es steht eh oben drauf, also 58 Euro ist es im Jahr. Aber es steht eh drinnen in der Aussendung dann. Das ist immer der Standardtext. Wir haben uns das letzte Mal sehr ausführlich beschäftigt mit Alanus ab Insulis, mit dem also die Schule von Chartres ihren Höhepunkt und zugleich aber auch eigentlich ihr Ende gefunden hat. Es schließt sich dann die Zeit an, eine kurze Zeit völliger geistiger Finsternis, wie Rudolf Steiner sagt, also wo selbst hohe Eingeweihte nicht wirklichen Einblick in die geistige Welt hatten. Eine Zeit, die man nach Jahren bzw. vielleicht Jahrzehnten bemessen kann, aber es ist nicht sehr lang. Um 1250 herum ist diese völlige geistige Finsternis. Schule von Chartres endet etwa so mit 1200 herum. Also Alanus ab Insulis stirbt so etwa um 1200 herum, 1203, so genau weiß man es nicht. Das lange Zeit galt sogar 1294 als Todesjahr des Alanus. Das beruht aber auf einer Verwechslung. Auf einer Verwechslung, die ganz interessant allerdings ist, weil er verwechselt wurde mit einem Mann, bei dem sich noch deutliche Nachwirkungen der Schule von Chartres finden. Und die möchte ich heute ein bisschen besprechen mit Ihnen. Vor allem, weil hier sehr deutlich herauskommt, wie damals der Einweihungsweg gegangen ist, gerade in dieser Zeit. Und zwar der Mann, um den es hier geht, ist Brunetto Latini. Das war der Lehrer und Freund von Dante. Von Dante, der also die göttliche Komödie geschrieben hat. Und der eigentlich seine wesentlichen Impulse von diesem Brunetto Latini bekommen hat. Und eben dieses Todesjahr von Brunetto Latini, 1294, das hat man also lange Zeit verwechselt mit dem des Alanus. Und es ist tatsächlich, also seine Werke, in vielem haben sie große Gemeinsamkeiten mit dem Alanus. Der Unterschied ist, dass er zunächst einmal nicht in Latein schreibt. Alanus und bis dahin überhaupt üblich, dass man in Latein geschrieben hat. Jetzt ist aber schon der große Übergang, wo man beginnt, in der Volkssprache zu schreiben. Und er schreibt also zunächst in Italienisch. Also obwohl er Latini heißt, ist also damit bereits aufs Italienische hingewiesen, nicht aufs Latein selber. Er hat aber dann später auch in Französisch geschrieben. Wir werden dann gleich sehen. Er war Italiener, er stammt aus Florenz, hat dort also hohe Ämter bekleidet in Florenz und war insbesondere auch als Gesandter tätig für Florenz. Und sein Einweihungserlebnis, sein Initiationserlebnis beginnt eigentlich damit, dass er auf dem Rückweg ist von Spanien, wo er als Gesandter war, und schon nahe seiner Heimatstadt Florenz ist und jetzt die Nachricht erhält, dass in Florenz ein großer Umsturz stattgefunden hat, im Jahre 1260 war das, Und dass durch diesen Umsturz seine Partei, der er angehörte, die Partei der Guelfen, dass die von den Ghibellinen abgelöst wurden, und abgelöst hieß damals also blutig abgelöst, also Kopf ab und so weiter, oder im besten Fall Verbannung. Das heißt also, das war für ihn ein gewaltiger Schock natürlich, dass eigentlich die Welt, in die er zurückkehren wollte, dass die so nicht mehr existiert, dass er eigentlich keine Möglichkeit mehr hat, da zurückzukehren. Und durch diesen Schock ausgelöst und dann noch, wie der Steiner sagt, dazu noch durch einen Sonnenstich, den er, durch einen leichten Sonnenstich, den er erlitten hat auf dem Weg, also es war offensichtlich im Sommer, als er da auf dem Weg zurück war, kommt er also so ein bisschen außer sich, das heißt, der Ätherleib wird gelockert und es bricht für ihn eine geistige Schau auf. Es ist also noch zuerst so, dass er sich eben durch diesen Schock, durch diesen leichten Sonnenstich überhaupt einmal verirrt, den Weg verliert, also noch tatsächlich in der physischen Welt einfach den Weg verliert und sich in einem Wald verirrt, in einem noch ziemlich urwaldhaften Wald verirrt. Und dass er hier also die Besinnung für die äußere Welt zunächst verliert und jetzt leuchtet eine geistige Schau auf für ihn. Und er sieht sich da zunächst vor einen Berg gestellt, einen großen Berg, der bevölkert ist von den verschiedensten Wesen, von Tieren, von Menschenwesen, Pflanzenformen, Mineralien, Perlen, alles Mögliche sieht er, und alles in unglaublicher Bewegung, in unglaublicher, ständiger Verwandlung. Also ein sehr typisch ätherisches Erleben. Er sieht also nicht äußere Tiere, nicht äußere Menschen, sondern er sieht eigentlich hinein in die Ätherkräfte, die diese Tiere, diese Menschenformen erzeugen, die auch diese mineralischen Formen bilden, denn auch das Mineral, solange es noch im Entstehen ist, wirkt ja eigentlich Ätherisches mit. Nur es beim Mineral kommt dann irgendwann der Prozess zu Ende und dann haben wir das tote Mineral, aber eigentlich wirkt formend Ätherisches von außen, sogar von sehr weiten kosmischen Kräften gerade ins Mineralische hinein. Also die Mineralien sind eigentlich ein sehr starker Ausdruck kosmisch-ätherischer Kräfte, nur kommt der lebendige Gestaltungsprozess zum Erliegen. Und Brunetto Latini erlebt also jetzt diese starke Bewegung da drinnen, und er erlebt vor allem auch neben diesem Berg ein zunächst riesenhaft erscheinendes weibliches Wesen, das jetzt allen diesen Formen gebietet, wie sie sich zu verwandeln und zu verändern haben und wie sie zu erscheinen haben. Und dieses riesenhafte Wesen, diese riesenhafte Frauengestalt, aber ist auch in ständiger Verwandlung. Einmal erscheint sie einem fast wie eine menschlich-weibliche Gestalt, dann wächst sie wieder ins Riesenhafte und verliert eigentlich alle Konturen, ist so was ganz Nebelhaftes. Das ist also in unheimlicher Bewegung. Und dieses Wesen da, das den Naturwesen gebietet, wie sie erscheinen sollen, ist nichts anderes als die Göttin Natura. Wieder die Göttin Natura, die wir also schon kennengelernt haben in der Schule von Chartres. Ihr Gesichtsausdruck ist in ständiger Wandlung begriffen. Einmal lacht das Gesicht, einmal ist es von Schmerzen verzerrt. Brunetto Latini erlebt also diese Göttin Natura, dasselbe, was man in den alten Kulturen auf andere Art auch immer wieder erlebt hat. Nicht? Wir haben schon darüber ein bisschen gesprochen und es angedeutet, die Griechen etwa, wenn sie von Demeter und Persephone gesprochen haben, das weist in dieselbe Richtung, also der Persephone-Mythos. Oder etwa auch, wenn die Ägypter von ihrer Isis sprechen, die hat eigentlich auch diese Komponente sehr stark dabei. Wobei allerdings in den alten Zeiten die Bilder eher ruhiger erlebt wurden und man mehr, also eben einfach, weil man tiefer gleich unmittelbar ins Geistige hineingeschaut hat, nicht gleich diese bewegten ätherischen Bilder genommen hat, sondern durchgeschaut hat eigentlich auf das Bleibende dahinter, das heißt auf den geistigen Kern, der dahinter ist, auf die geistigen Urbilder. Die sieht Brunetto Latini zunächst einmal nicht, sondern er sieht also nur die alleräußerste ätherische Schicht, also eben diese ganz, ganz stark bewegten Formen. Letztlich dasselbe, was auch unsere Traumbilder in Bewegung bringt. Das ist auch nichts anderes. Wenn unsere Traumbilder so durcheinander Wurzeln und alles verzerrt und verwandelt wird und man von einer Sekunde zur anderen ganz woanders ist und die Traumwelt ganz anders ausschaut, dann hängt das auch mit den Ätherkräften in unserem Ätherleib halt jetzt zusammen, die wir erleben. Und mit den Erinnerungsfetzen, die da herumgeistern, das menschliche Gedächtnis sitzt ja eigentlich im Ätherleib und da sausen diese Bilder herum. Das ist also mal was Typisches, auch wie sich dieses Erlebnis wandelt im Laufe der Zeiten. Es ist ein typisches Zeichen, dass hier eben nur mehr die alleräußerste, oberflächlichste geistige Schicht sozusagen gesehen wird. Zunächst einmal zumindest. Und wenn man sich diese Gestalt der Göttin Natura oder eben bei den Griechen der Persephone anschaut oder der Isis in Ägypten, ja, was ist denn das wirklich konkret? Es ist die Kraft, die den Ätherkräften gebietet. Es ist eine Kraft, die dahinter steht. Es ist aber auch nicht eigentlich der Weltengeist, der Schaffende ist es auch nicht. Der wird immer im männlichen Bild gesehen. Es sind eigentlich die Seelenkräfte, die die Welt durchziehen, etwas Seelenhaftes eigentlich. Also etwas, aus dem unsere Seelenkräfte dann auch letztlich herausgenommen sind. Etwas, was erlebt wird im Menschen zum Beispiel auch sehr stark im Gefühlsartigen. Nicht wahr? Das Seelenhafte hängt sehr stark mit dem Gefühl zusammen. Wenn man so aufs erste, sagen wir, Geist hat was mit Denken zu tun, und Seele hat was mit dem Gefühl mehr zu tun. Das ist halt der seelische Ausdruck dieser Kräfte. Und dessen waren sich etwa auch die Griechen sehr stark bewusst, etwa der Name Persephone heißt ja eigentlich die Durchatmende. Sisyphon, unser Siphon kommt auch davon. Die Durchatmende. Und das Gefühl ist ja gerade vom Atem sehr stark getragen. Also mit dem rhythmischen System hängt das zusammen. Also das, was wir als Seelenhaftes in uns erleben, hat eigentlich seine Wurzeln in dem Seelenhaften, das draußen in der Natur lebt. Und das hat man gemeint mit der Göttin Natura, mit der Persephone, mit der Isis etwa. Ist auch immer wieder interessant, wie dann auch oft eben geschildert wird, dass als Begleiterin dieser Göttin Natura, wir haben das letztes Mal auch gesehen beim Marianus ab Insulis, eben Nous der Weltengeist auftritt. Und der Weltengeist ist sozusagen der die ewigen Ideen bringt. Wir haben das letzte Mal besprochen, wie Natura auf der Suche ist, den idealen Menschen zu schaffen und wie sie dann ihre Boten aussendet, ihre Schwestern aussendet, zum Thron Gottes und der lässt dann den Nous kommen, den Weltengeist und der bringt die Idee des vollkommenen neuen Menschen. Und diese Idee wird dann auf Erden heruntergeführt und mit den Elementen verbunden und so entsteht dann der neue Mensch. Aber diesen Impuls des Weltgeistes, der muss also befruchtend dazukommen. Also Brunetto Latini erlebt also jetzt diese Göttin Natura und kommt mit ihr ins geistige Gespräch und sie führt ihn jetzt auf einen Weg, den Brunetto schildert in sehr vielen Bildern. Und dieser Weg schildert jetzt ganz genau stufenweise den Einweihungsweg eigentlich dieses Brunetto Latini. Und zwar ist es ein Weg, der ihn zunächst hineinführt in seine eigenen Seelenkräfte, die er zu schauen beginnt. Nicht so, wir schauen sie ja zunächst nicht. Ich meine, wir erleben höchstens irgendwie so ein bisschen was Gefühlsmäßiges herauf, aber das ist die Oberfläche eigentlich. Nur da auch, was wir als Gedanken erleben, ist ja eigentlich nur die Oberfläche der geistigen Realität, die dahinter steckt. Und vom Willen wissen wir am allerwenigsten. Ich meine, wir haben zwar den Gedanken, ich will dieses oder jenes, aber was sich dann abspielt, dass das auch in die Tat sich umsetzt, ist ja eigentlich was höchst Erstaunliches und Wunderbares für uns. Nur wir bemerken das gar nicht, dass das so was Wunderbares und Erstaunliches ist, weil es halt selbstverständlich irgendwo ist. Aber ich meine, die ganze Wissenschaft hat keine Idee, wie das wirklich so im Detail zustande kommt. Dass wirklich da aus dem Geistigen heraus ein Impuls kommt und sich dann umsetzt in eine Körperbewegung. Wie eigentlich ist das Magie. Nicht so, Magie ist durch den Willen, durch den Geist eigentlich etwas Physisches in Bewegung zu setzen. Das machen wir den ganzen Tag ununterbrochen. Wir sind also alle große Magier in Wirklichkeit. Etwas, was früher in alten Zeiten teilweise wirklich auch über die Körpergrenzen sogar hinausgereicht hat, also vor allem in der alten lemurischen Zeit, also wo tatsächlich der Wille des Menschen sehr stark entwickelt war, zwar ohne Bewusstsein, das war ganz, ganz schwach zumindest nur ausgeprägt, vor allem das Selbstbewusstsein war überhaupt noch nicht vorhanden, aber was an Wille da war, das hat bis in die Natur hineingewirkt, noch in der atlantischen Zeit sogar, wo der Mensch durch seinen Willen eigentlich die Wachstumskräfte der Natur beeinflussen konnte und die Pflanzen wachsen lassen konnte dadurch. Durch den Missbrauch dieser Kräfte ist ja dann letztlich die Atlantis untergegangen, weil also diese Willenskräfte bis in die Natur gewirkt haben und dann Stürme, Überschwemmungen und dergleichen ausgelöst haben, weil es eben unkontrollierte Kräfte waren. Aber wir erleben das alles heute nur in unserem Seelenleben an der Oberfläche. Also der erste Schritt der Einweihung führt Brunetto Latini dazu, diese Seelenkräfte jetzt wirklich in ihrer wahren Gestalt zu schauen, also tiefer zu schauen, in Imaginationen zu erleben. Und da ist immer eine der typischen Imaginationen, die ihm zuallererst begegnet, etwas, was sich darstellt in wilden Tieren, die sich auf ihn zustürzen. Das ist immer das Erste. Ja, das ist nichts anderes als unsere eigenen Triebe und Begierden, die wir in uns haben. Wir haben ja so einen ganzen zoologischen Garten in uns. Und da erleben wir also, wie diese Viecher losgelassen werden. Und das Typische auch im Erleben der Seelenkräfte, also im Erleben des Astralischen, dass immer alles irgendwie umgekehrt erscheint. Umgekehrt erscheint heißt zum Beispiel, dass die Tiere, die eigentlich sozusagen in mir stecken als Triebe, dass ich die so erlebe, dass sie von außen auf mich zukommen. Ich erlebe das also immer im Spiegelbild irgendwo. Das gilt dann etwa auch für das Farberleben im Astralischen. Also man erlebt die Farbenwelt eigentlich immer in den Gegenfarben. Also etwa das Blut zum Beispiel, oder wenn man etwas erlebt, was Imagination für das Blut ist, dann ist es nicht grün, sondern rot. Also nicht rot, sondern grün, die Gegenfarbe dazu. Und das Wichtige, um jetzt weiterzukommen, ist natürlich, dass man also jetzt diesen Kräften widerstehen muss. Also man muss den Mut aufbringen, sich diesen Tieren entgegenzustellen etwa. Das finden sie immer wieder geschildert. Also etwa auch in den Gralserzählungen und dergleichen. Wenn sie die Gralserzählung lesen, da kommt es auch vor. Brunetto Latini steigt also hinein in seine Seelenkräfte, letztlich in den astralischen Leib. Also zuerst im Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele, noch kaum entwickelt zu dem Zeitpunkt, aber dann weiter hinein bis in den Astralleib. Nicht wahr, diese seelischen Wesensglieder, Empfindungsseele, Verstandesseele, bei uns heute Bewusstseinsseele schon bis zu einem ziemlichen Grad entwickelt, sind Kräfte, wie Sie wissen, die entstehen durch Umwandlung unserer Leibesglieder, eine Umwandlung, die das Ich zunächst unbewusst vornimmt. Wir können das noch nicht so bewusst tun, aber indem wir einfach mit unserem Selbstbewusstsein in der Welt leben, arbeiten wir eigentlich ununterbrochen an unseren Hüllen, an unseren niederen Wesensgliedern und arbeiten sie um. Also so, dass die Empfindungsseele ist die Umarbeitung des Astralleibes. Also unserer Trieb- und Begierdenkräfte, die auch das Tier hat, aber zu etwas Menschlichen, zu einer menschlichen Seele wird sie erst dadurch, dass das Ich mitwirkt. Die Verstandesseele ist eine Umarbeitung des Ätherleibes. Also die bildenden Formen, die im Ätherleib sind und die zunächst einmal darauf dienen, den Leib zu gestalten und gesund zu erhalten, von denen wird ein Teil genommen zur Verstandesbildung. Aber dadurch, dass er genommen wird zur Verstandesbildung und jetzt vom Ich als Zentrum gelenkt wird, dadurch wird dieser Teil des Ätherleibs, der dafür verwendet wird, etwas anderes. Da ist jetzt eben lebt der Ich-Impuls drinnen. Und schließlich die Bewusstseinsseele, also die wir heute in unserer Zeit entwickeln, entsteht durch Umarbeitung des physischen Leibes, also bis ins Physische hineingeht. Das gerade heute arbeiten wir eigentlich sehr stark bis ins Physische hinein. Ja, stark. Ich meine, es sind natürlich feine Spuren. Es ist nicht so, dass sich jetzt gleich die ganze Gestalt von einem Moment zum anderen verändert. Aber Sie sehen es etwa daran, an der immer stärker werdenden Individualisierung der menschlichen Gestalt, besonders in den Gesichtszügen. Also wenn Sie noch etwa in alte Kulturen zurückschauen, dann sind die Gesichtszüge viel weniger individuell, als das heute der Fall ist. Heute ist das Antlitz des Menschen mit seinen ganzen Furchen und Falten und so eben Ausdruck der Individualität, die dahinter steht. Und natürlich dessen, was sie erlebt hat so durch das Schicksal, aber das Schicksal sind letztlich auch wir selber. Also diese Spuren, was wir mit dem Schicksal, also mit uns selber eigentlich abzuhandeln haben, die sind überall hineingeschrieben und eben nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich hineingeschrieben. Und das eben ist besonders bedeutsam, auch das natürlich, was sich dem Gehirn einschreibt. Nicht wahr? Gerade wenn wir heute das intellektuelle Denken sehr stark benutzen, das sich ja auf das Gehirn als Werkzeug stützt, dann ist das Wesentliche dabei, dass ja ununterbrochen Spuren dem Gehirn eingegraben werden. Es können sich zwar die Nervenzellen selber nicht mehr erneuern oder sowas, das Gehirn ist was relativ Totes, aber es entstehen ununterbrochen neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen, werden wieder aufgelöst, neue bilden sich, je nachdem, wie wir unser Leben vollbringen, welche Gewohnheiten wir uns aneignen und so weiter. Also das Denken eigentlich formt die ganze Zeit am Gehirn. Und dadurch, dass wir am Gehirn formen und uns sozusagen immer an diesem fast toten Material des Gehirns stoßen mit unserer Denktätigkeit. Nicht nur das Denken will etwas da eingraben, aber das Gehirn wehrt sich eigentlich. Es wehrt sich. Es wehrt sich sehr massiv. Darum ist es beispielsweise so wahnsinnig schwer, eingefahrene Denkmuster loszuwerden. Das erleben wir halt tagtäglich. Ich meine, die Menschen, wenn sie einmal so erzogen worden sind und so denken gelernt haben, alles, was nicht in das Schema hineinpasst, ist suspekt oder unvorstellbar oder wird abgelehnt. Das hängt sehr viel damit zusammen, dass diese Gedankenbildungen eben physisch manifest im Gehirn sich eingraben. Und dass das nur sehr schwer wieder aufzubrechen ist. Wie schwer das aufzubrechen ist oder wie schwer es ist, dann neue Spuren wieder einzugraben, das erlebt man etwa bei Schlaganfallpatienten. Nicht? Wenn, da ist es jetzt weniger auf der gedanklichen Seite, aber auf der motorischen Seite zum Beispiel. Die können aber bis zu einem gewissen Grad die Fähigkeit zu gehen, zu sprechen, die sie vielleicht durch den Schlaganfall, also dadurch, dass gewisse Gehirnzentren beeinträchtigt worden sind, verloren haben, sie können sie wieder erwerben. Mühsam, oft nicht mehr ganz so gut, aber man kann es. Manche oft verblüffend, es ist eine sehr starke Willensanstrengung dazu notwendig. Das ist nämlich da meistens das Entscheidende, dass es ein starker Wille da ist. Das, was man sich als Kind so ganz selbstverständlich angeeignet, gehen, sprechen und so weiter, jetzt bewusst wieder zu erwerben und das Gehirn auszuformen, jetzt im Erwachsenenalter noch. Aber das erfordert große Kraftanstrengung und eigentlich genauso eine große Kraftanstrengung ist notwendig oder mindestens sogar eine so große Kraftanstrengung ist notwendig, um Denkmuster, die man etwa in der Schulzeit oder noch früher eingeschrieben bekommen hat, aufzubrechen und andere zu bilden. Also nur das fällt halt den Menschen nicht auf, sie sehen auch kein Bedürfnis, das zu ändern und daher läuft das auf diesen Schienen weiter und darum ist es also so wahnsinnig schwer, gegen diese Denkmuster anzukommen. Also das erfordert eine ungeheure Willenskraft, da zu arbeiten. Aber gerade an dieser Anstrengung wachen wir auf. Also etwa wenn wir uns mit Anthroposophie beschäftigen, wenn wir das Denken beweglich machen, wenn wir versuchen, also dadurch aber aus den heutigen Denkmustern auszubrechen bis zu einem gewissen Grad und versuchen, den Verstand so geschmeidig zu machen, dass er auch anderes denken kann, ohne dass einem gleich die Logik irgendwo verbiegt. Dann arbeiten wir eigentlich mit starker Willenskraft in den Denkzentren des Gehirns, auch bis ins Physische hinein. Und gerade daran erwerben wir Bewusstsein. Daran erwerben wir sogar ein stärkeres Bewusstsein, als es der Mensch erwirbt, wenn er nur in den Gedankenmustern stecken bleibt. Sicher, bis er die einmal entwickelt hat, entsteht ein gewisses Bewusstsein und dann bleibt die Entwicklung oft relativ stehen und entwickelt sich nicht weiter. Darum ist es so eine gute Übung, oft einmal zu durchdenken, wenn man ein Gedankenmuster hernimmt, das einem absolut selbstverständlich erscheint und sagt, naja, so muss es sein und anders kann es nicht sein. Einmal ganz bewusst das genaue Gegenteil davon zu durchdenken. Einfach einmal als Denkmöglichkeit, nur als Denkübung und zu schauen, wie würde die Welt ausschauen, wenn dieses Gegenteil der Fall ist. Das macht schon beweglicher im Denken. Außerdem kommt man dann meistens darauf, dass es Aspekte der Welt gibt, die durchaus auch dann dazu passen. Das ist dann das Überraschende, dass das gar nicht so ist, weil die Welt eben nicht so einfach gestrickt ist, wie man es oft in den Verstandesschemata dann haben will. Sondern es ist immer das Gegenteil auch irgendwo wirksam, ganz extrem wirksam. Und die Wirklichkeit kommt eigentlich nur zustande durch ein Wechselspiel dieser gegenläufigen Kräfte. Und das ist oft dann offen, welche Kraft eben gewinnt. Gerade dadurch ist aber Entwicklung möglich und ist überhaupt möglich, dass was Neues entsteht in der Welt. Weil wenn man es so nur noch im Verstand betrachtet, dann wäre die Welt eigentlich schon völlig vorprogrammiert bis zum Ende. Wenn man mal die Gesetze erkannt hat, weiß, wie das läuft, dann brauche ich eigentlich nur mehr die Variablen einsetzen und kann ausrechnen, was am Ende herauskommen wird. Aber so ist es nicht. So ist es eben nicht.
Ja, man versucht gerade in der Wirtschaft das zu erreichen.
Man versucht, richtig, man versucht also diese
Eventualitäten auszuschalten.
Richtig.
Man macht nicht gern Mitarbeiter, besser sind Maschinen.
Ja, weil das ist kontrollierbar und überschaubar. Und diese Tendenz ist sehr stark und ist auch sehr stark also bei den einzelnen Menschen. Und das Ganze hat, das ist recht interessant, weil wir heute einmal Prüfungen auch gehabt, also in Heilpädagogik und dergleichen, und da ging es auch um den Autismus. Und der Autist, für den ist ganz typisch, dass er erstens einmal also keine Gefühlsbeziehung zur Welt hat, also er kann eigentlich sich nicht wirklich seelisch verbinden mit der Welt, obwohl die Logik funktioniert. Das ist gar nicht so sehr beeinträchtigt zumindest. Und gerade dieser Autist neigt doch dazu, dass er seine Umwelt in einer strengen Ordnung haben muss. Und wehe, diese Ordnung wird durchbrochen. Ganz pedantisch ist diese Ordnung. Also der Bleistift oder was muss immer genau da liegen und auf einen Millimeter genau. Und wenn er nicht genau dort liegt, dann kommt er sofort in Panik. Weil dann ist seine Welt nicht mehr überschaubar und nicht mehr vorhersehbar und da fühlt er Unsicherheit und Angst. Das ist also ein ganz starkes arimanisches Phänomen eigentlich, das da hineinkommt. Und in abgemilderten Grade ist aber das eine Erscheinung, dieses Autistische, was sich heute ganz stark durch die Menschheit verbreitet. Also vor allem durch unsere westlichen Zivilisationen verbreitet. Das ist eine Folge des arimanischen Einflusses, der uns eben jetzt ganz fest verirren will in einem völlig mechanisch toten Gedankenschema. Und einfrieren will. Und dann kommt natürlich völlige Unsicherheit, wenn irgendetwas nicht hineinpasst. Dann kommt also ganz große Panik zustande.
Natürlich hat es immer gegeben.
Das ist schon klar. Aber es ist sehr deutlich auch zu sehen, dass das trotzdem aber eine Entwicklung ist, die immer stärker wird. Und gerade wenn man mehr schaut in die alten orientalischen Kulturen hinüber, da gibt es gerade diesen Pedantismus relativ wenig. Da ist eher so mehr so dieses, wie soll ich sagen, geniale Chaos irgendwo da, dieses sehr, sehr lebendige Umgehen mit den Dingen. Nicht mehr dann zum Beispiel im Islam oder so. Da fängt es schon an, dass es erstarrt. Weil da kommt ein ganz starker arimanischer Impuls hinein. Gerade im Arabismus drinnen ist ein ganz starker arimanischer Impuls, der diese luziferischen Formen, die eigentlich dort lebendig zunächst sich entfalten, im Orient festfriert. Das sieht man bis in die Architektur hinein, diese arabesken Gestalten, das sind eigentlich ursprünglich lebendige Bildekräfte, aber nicht so wie in der Gotik, wo man das noch sieht, dass das eigentlich was Lebendiges ist im Kirchenbau. Da sieht man geradezu, das sind Wachstumskräfte, die so einen gotischen Dom hinauftragen. Im Arabismus erstarrt das und verfällt das Schwere. Und das sieht man in den Formen ganz deutlich. Es wird starr und schwer. Also das gab es im Alten Orient noch nicht so. Und da gab es eben auch dieses Pedantische nicht in diesem Maße.
In der Verbreitung. Also, das ist im Volk
auch. Richtig, ja, richtig. Also, natürlich, einzelne sind.
Und so weiter, also bei den Intellektuellen.
Ja.
War das immer ein.
Natürlich, ja. Überhaupt dort, wo der Intellekt hineinkommt, also der Intellekt hängt eben auch sehr stark mit dem Arimanischen zusammen, das ist eigentlich dieses Element, das diesen Pedantismus hineinbringt, der letztlich auch zum Autismus führt. Weil, was ist der abstrakte Denker? Eigentlich einer, der nur mehr da drinnen grübelt, die Welt da draußen schaut er eigentlich gar nicht mehr wirklich an. Haben wir in der Naturwissenschaft heute schon teilweise sehr stark. Am stärksten in der Physik, das ist teilweise positiv, teilweise negativ. Negativ ist es dort, wo man überhaupt ja eigentlich nicht mehr die Natur anschaut, sondern nur mehr durch Messinstrumente gefiltert betrachtet, weil man den Sinnen ja gar nicht mehr vertraut, was weiß ich, was ich da sehe draußen, das ist alles so unexakt und eben so bewegt irgendwo und so eine Fülle da kann ich mich nicht orientieren mit meinem Verstand, also weg damit, ein Instrument, das mir das letztlich auf einen Zahlenwert reduziert, mit dem kann ich dann rechnen und darauf kann ich meine Theorien aufbauen. Das ist also die negative Seite. Ein Verständnis für die Natur, ein wirkliches Verständnis für die Natur ist nicht mehr vorhanden, sondern höchstens noch für alles, was tot ist drinnen, also was abgestorben ist. Das ist das, was sie berechnen lässt. Die positive Seite ist, ich kann dieses Denkerlebnis, das ich in mir habe, verstärken und einmal dieses Denken allein betrachten und darin im Denken in eine übersinnliche Welt zumindest mich herantasten, in den Gedankenformen zumindest. Und das passiert in der Physik auch ganz stark heute, denn die Modellbildungen, die entstehen, die mögen ja alle richtig oder falsch sein, aber sie beschreiben auf jeden Fall etwas, was sinnlich gar nicht mehr erfassbar ist. Wenn man die moderne Quantentheorie da was hernimmt, also wie man heute beschreibt, was der stofflichen Welt zugrunde liegen soll, dann ist das etwas, was sinnlich überhaupt nicht mehr vorstellbar ist. Was eigentlich sehr, sehr gespenstische Eigenschaften oft hat. Also ganz deutlich, ich meine, die Teilchen, der Wort Teilchen ist ja schon eigentlich gar nicht mehr passend, die können zugleich an verschiedenen Orten sein oder es können mehrere auf einem und demselben Ort sein oder sie können sozusagen durch Wände durchgehen. Das ist für einen Physiker was ganz Normales, das ist ein tägliches Brot. Ich meine, vorstellen kann man es nicht mehr wirklich, aber es sind Gedankenformen in interessanter Weise, die dann gerade im Geistigen durchaus sehr wohl eine gewisse Gültigkeit haben. Die da sozusagen mal abgesondert geübt werden irgendwo. Und das Interessante ist ja auch, dass gerade die Physiker eigentlich am offensten dann sind, sich auch mit Geistigem zu beschäftigen. Weil sie sagen, aha, naja, die Art, wie man dort die Dinge betrachtet, denkt, ist eigentlich sehr ähnlich dem, was wir da an Gedankenformen haben. Gerade von den Gedankenformen ist es etwas sehr Ähnliches. Also da ist ein gewisser Durchbruch da.
Gedankenform.
Naja, was ist eine Gedankenform? Eigentlich ist Gedankenform, eigentlich ist es sind es die ätherischen Bildekräfte. Und nur in Gedankenform erscheint es dann, wenn es dadurch, dass es sich am physischen Gehirn spiegelt, festgefroren ist, also erstarrte Form wird. Das Wichtige ist eben hier etwa in der modernen Physik oder so, dass man nicht bei den alten Formen bleibt und die man nur weiter tradiert, durch Tradition sozusagen weitergibt und dadurch das eigene Denken eigentlich unterdrückt. Nicht wahr? Wir haben heute in Wahrheit sehr wenig Eigendenken bei den Menschen. Es ist viel, viel mehr Gedankenformen, die übernommen worden sind und die jetzt durcheinander gewürfelt und kombiniert werden. Das schaut immer wieder wie was Neues aus, ist aber im Prinzip immer der alte selbe Hut, der durcheinander gemischt wird. Das ist eigentlich kein wirkliches Denken. Das ist ein Besitzen fertiger Gedanken und von mir aus Spielen damit. Bausteine, die man durcheinander würfelt. Wirkliches Denken wird es dort, wo ich selber beginne, neue Gedankenformen zu bilden. Und man hört ja heute ja immer so, wenn eigentlich ist alles, was es in der Welt zu sagen gibt, schon gedacht worden. Und wie soll man was Neues noch denken, es gibt eigentlich schon alles. Und die Kunst ist aber gerade da, kreativ zu werden, Neues zu finden, Neues auszuprobieren, neue Gedankenformen zu bilden. Gedankenformen vielleicht ist zunächst einmal gar nicht einmal in der Ätherwelt draußen gibt, sondern die wir jetzt in unseren Ätherleib einschreiben und bilden. Ich meine, die Zukunft wird ja so sein, dass auch die Ätherwelt, die draußen ist, also die Natur-Ätherwelt, etwas ist, was ja langsam verschwindet und abstirbt eben. Das ist etwas Absterbendes eigentlich. Und die neue Natur, letztlich auch die neue Natur, die dann den künftigen Jupiter-Zustand bestimmen wird, also wenn unsere Erde längst vergangen ist und ein neuer Kosmos entsteht, die wird sehr wesentlich davon abhängen, was wir in uns entwickelt haben, an lebendigen Kräften, an lebendigen Gestaltungskräften. Also es sind nicht immer dieselben sozusagen, sondern eben gerade dadurch, dass geistige Wesen in der Welt sind, die bringen schöpferisch immer wieder was Neues hinein. Und jetzt liegt es vor allem an uns, für die Zukunft da was hineinzubringen.
Na, die Maschinen haben, sind ja auch Gedankenformen in einer gewissen Weise. Also eine Maschine,
ja, ja.
Konstruierte.
Natürlich. So weit haben wir es gebracht.
Denen fehlt es natürlich an Leben.
Denen fehlt es an Leben, wichtig. Ich meine, das, weil natürlich lebendige Gedanken erleben oder überhaupt Denkformen zu erleben, lebendige, ist eben dann nicht mehr Gedanken haben, sondern dann müssten wir so weit kommen, dass wir bewusst einsteigen in den Prozess der Gedankenbildung. Nicht weil heute haben wir das nicht. Wir sind zwar schon, wir sind uns fürs Denken bewusst, aber nur für dieses Kombinieren fertiger Gedanken. Aber schon wenn wir uns anfangen zu überlegen, wie kommt eigentlich ein Begriff zustande? Wie mache ich meinen Begriff von einer Pflanze? Ja, man kann dann Definitionen machen, irgendwelche Definitionen. Zum Glück, irgendwie haben wir uns als Kind den Begriff angeeignet. Wir wissen jetzt, das ist eine Pflanze. Aber wenn man so wirklich hinterfragt, wieso wissen wir eigentlich, dass das eine Pflanze ist und das andere ein Tier ist? Wieso wissen wir das? Naja, in der Wissenschaft versucht man dann eben Definitionen zu geben. Aber wenn man wirklich nach den Definitionen gehen würde und nur mit dem Kompass sich die Welt anschauen würde, wird man nicht die einfachste Pflanze erkennen. Mit Sicherheit nicht. Das reicht nicht aus, weil der Begriff der Pflanze, was ist der Begriff der Pflanze? Eigentlich die Urpflanze, von der Goethe spricht. Also die lebendige Bildekraft, die gestaltend in allen Pflanzen wirkt und die verschiedensten Formen hervorbringen kann, die aber ein lebendig in sich gesetzmäßig geordneter Organismus ist. Und den verschlafen wir eigentlich. Wir merken dann nur, dass das Fertige und sagen, Pflanze. Und ja, da ist der fertige Begriff, von dem wir nur die äußerste abgestorbene Hülle erleben.
Ja. Na, weil ich zum Beispiel Begriffe nicht weiterentwickle,
wenn ja. Der Begriff da ist. Ja, richtig, genau. Am stärksten entwickeln wird das eigentlich in der Kindheit, nur da sind wir nicht bewusst dabei. Mhm. Nicht wahr? Die Kunst eigentlich, ein lebendiges Denken zu entwickeln und auch den Prozess der Begriffbildung mitzuerleben, hieße eigentlich, sich mit Bewusstsein, mit dem vollbewussten, wachen Ich-Bewusstsein versetzen in einen Zustand, wie wir ihn in der Kindheit haben.
Das war ein spielerisch.
Und das spielerisch, ja, natürlich, ja, da spielt die spielerische Komponente eine ganz wesentliche Rolle. Darum eine gute Vorübung, eben einmal durchzuspielen, verschiedene Denkmöglichkeiten, auch wenn es einem zunächst völlig unmöglich erscheint. Und das ist eine reine Spielerei. Ich nehme halt was absolut sicher erscheint, nehme das Gegenteil davon. versuche das wirklich zu durchdenken. Ohne jetzt darauf zu schauen, wo könnte es passen in der Welt oder sonst wo, einfach es einmal zu durchdenken und beweglich zu werden einfach im Denken. Oder ebenso sich zu schulen an so geisteswissenschaftlichen Schriften, wo auch eben Gedankenformen da in vollkommener Idee nicht so die üblichen sind. Und trotzdem ist jetzt nicht nur gefühlsmäßig aufzunehmen, sondern eben auch zu durchdenken. Das ist ja das, was die Geisteswissenschaft unterscheidet von der bloßen Gefühlsmystik, dass ich nicht nur an den Bildern jetzt mein Gefühl erhebe, was natürlich sein soll an der Anthroposophie, wenn ich es ohne Begeisterung mache, ohne dass es mich wirklich ergreift, dann werde ich es sicher nicht richtig machen, aber dazu soll kommen, dass ich es auch im Gedanken erfassen kann und die Gedankenformen auch erlebe, die dahinter stecken. Also auch einsehe sozusagen, das ist aber eigentlich auch gar nicht unvernünftig, etwa was der Rudolf Steiner schildert über die wiederholten Erdenleben und dergleichen. Aha, eigentlich, wenn ich das Leben betrachte, so unvernünftig klingt das gar nicht. Also es ist durchaus nicht etwas, was von Haus aus der Logik widerspricht einfach, dass ich es deswegen abtun müsste. Und das wäre wichtig, dass man also die, wenn man sich mit Geisteswissenschaft beschäftigt und das durchdenkt, dass man wirklich das nicht so nimmt als eine Welt, die jetzt halt so abseits steht meiner Alltagswelt und sagt, naja gut, halt mit meiner Alltagslogik komme ich da nicht weiter, die lege ich halt hier ab. Nein, sondern auch versuche wirklich gedanklich das zu vereinbaren damit. Wie schaut denn das aus? Stürzt jetzt wirklich die ganze Welt ein, weil das denke, muss ich jetzt mich entscheiden, entweder Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft oder passt das nicht letztlich zusammen? Naja, da wird es natürlich mühsam fürs Denken, das irgendwo zusammenzubringen. Aber sich daran zu üben, in aller Gedankenstrenge zu üben, ist also durchaus sehr heilsam und es fördert das Bewusstsein. Es steigert die Bewusstseinsseele zu dem, was sie eigentlich werden soll, eben nicht mehr Bewusstsein fürs Äußere zu haben, sondern Bewusstsein auch fürs Geistige zu haben. Da stehen wir jetzt. Da stehen wir jetzt, also vor dieser Notwendigkeit. Dann beginnt eben noch nicht das große Hellsehen deswegen, aber dann beginnt zumindest eben das, was gerade unser Thema ist, in Gedankenform die geistige Welt wahrnehmen. Also Ideenschau. Aber jetzt voll bewusst. Nicht als absterbender Rest, sondern als was Neues. Ja.
Es ist nicht einfacher, das Hell sprechen als das Helldenken. Also mir geht es intuitiv besser, es in einer Gruppe oder zumindest zu zweit ein Thema zu behandeln, als
sprechen. Natürlich,
da habe ich den Eindruck, da sind die Ideen greifbarer, da kommen sie näher heran als in meinen Gedanken. Also mir geht es so.
Ja, also ich meine, eines ist natürlich richtig und ganz wichtig, im gemeinsamen Gespräch, im Miteinander tun. Also überhaupt dort, wo mehr Menschen beisammen ist, ist immer mal die Möglichkeit, dass höhere Kräfte hereinwirken können als in den Einzelmenschen. Also schon damit fängt es an. Also es kann dadurch einmal jeder Einzelne dadurch aber stärkere Impulse bekommen, als er allein in seinem Kämmerchen bekommen könnte. Darum eben etwa ganz wichtig, dass wir Anthroposophie irgendwo in einer Gemeinschaft betreiben. Also man könnte Anthroposophie oder in der Anthroposophie nicht wirklich so weit kommen, wenn das jeder irgendwo in einer Klause sitzt und für sich das macht. Das ist ganz deutlich. Also auch etwa, wenn ich so einen Vortrag vorbereite, oder was das Eigentliche kommt, wenn wir hier zusammensitzen, selbst wenn das dann nicht immer also Gespräch ist, sondern vielleicht nur Einwürfe sind, aber es ist ein Miteinander-Tun und das gibt dem Ganzen eine ganz andere Qualität, die man so allein in seinem Stübchen gar nicht erreichen kann. Ja, ganz genau.
Der Rudolf Steiner hat es ja vorgelegt. Weil er hat ja die Anthroposophie in den Vordergrund.
Ja, Richtig, ja, ja. Richtig, ja, ja, richtig. Richtig. Also das ist ganz wichtig, um diese Impulse hereinzuholen. Es sollte dann nur, da müsste dazu kommen, eben dann auch sich selbst alleine im Zwiegespräch sozusagen mit sich selbst das Erlebte ganz bewusst zu machen und klar zu durchdenken. Weil auch so im Gespräch, ich meine, jetzt kommt vieles heraus und man hat einmal Bilder und Eindrücke und bekommt neue Gedanken, aber dann muss man sich weiter damit beschäftigen sozusagen. Dann wird es immer bewusster und dann wird es immer mehr zu eigen und dann merkt man auch, naja, wie soll ich sagen, das eigene Gedankenerleben dann und das Erleben der geistigen Außenwelt vor allem in Gedanken, das muss ich dann zunächst schon mit mir selber abmachen. Aber dazu ist das die notwendige Vorbereitung, dass ich überhaupt die Impulse hereinhole und ich erzeuge dadurch eigentlich eine stärkere Nähe zur geistigen Welt, die als Voraussetzung da ist. Also die geistige Welt neigt sich mir zu und ich muss mich dann nur ein bisschen hochstrecken und dann kann ich im eigenen Gedankenerleben beginnen, etwas von den Gedankenformen der Welt wahrzunehmen. Und eigentlich in dem Moment, wo ich selber geschafft habe, selbst schöpferisch Gedanken zu bilden und eigentlich erlebe dann, wie ein geistiges Wesen, nämlich ich, schöpferisch etwas bildet, aufbricht zunächst einmal die starren Gedankenformen, die nicht meine sind, sondern die fertig sind und neue Bilde oder Umbilde zumindest, in dem Moment fange ich aber dann auch an zu spielen, hoppla, aber da in meinem Denken sind solche lebendigen Gedankenformen, die sind aber nicht von mir. Das ist zunächst ganz, ganz, ganz vorsichtig, kündigt sich das an. Dass man dann langsam zu unterscheiden lernt, das ist eine Gedankenform, die ist von mir. Die ist nicht übernommen von wo. Die ist vielleicht dadurch entstanden, dass ich eine übernommene Gedankenform einmal zerbrochen habe und versucht habe, diese Splitter umzuarbeiten. Aber zumindest das Ungearbeitete ist jetzt etwas von mir. Und das ist nicht bloße Kombination, sondern da war ich schöpferisch tätig. Das merkt man sofort an der Denkqualität, weil es ist nicht dieses, ich sage immer, logische Kopfwehdenken. Also wenn man es lang angestrengt logisch denkt, dann kriegt man immer so einen leichten Kopfschmerz irgendwann dabei, bis eine Verspannung in den ganzen Organismus hinein. Das kriegt man bei diesem schöpferischen Denken überhaupt nicht. Sondern im Gegenteil, man fühlt eigentlich, wie das Lebenskraft ist, etwas Belebendes. Ja. Im Denken jetzt.
Geht aber über die Grenze herein oder auch heraus über die eigene Grenze.
Geht auch, natürlich, ja, natürlich. Ja, doch, gerade das sind Formen, die ganz, ganz unzweifelhaft dann sich erstens einmal in die Ätherwelt einschreiben und die also eigentlich um uns herum Formen erzeugen, also da schreibe ich eigentlich gar nicht mehr so nur in den eigenen Ätherleib hinein, sondern darüber hinaus, wobei ja überhaupt die Grenze zwischen äußerer ätherischer Welt und Ätherleib nicht so scharf und klar ist wie die physische Grenze. Man kann zwar sagen, unser Ätherleib deckt sich in etwa mit den Grenzen des physischen Leibes, aber nur ist da ein viel lebendigerer Austausch. Ist ja selbst, ja.
An der Grenze ist das Ich.
An der Grenze ist das Ich, ja, ganz also, genau. Ganz genau. Ganz genau. Und es ist eigentlich dieses, eben indem ich meine Gedankenformen hinauszubilden beginne oder hinauszutasten beginne. Es ist eigentlich wie ein Hinaustasten mit dem Ätherleib in die Ätherwelt. Und dann spüre ich aber eigentlich, hoppla, da stoße ich eigentlich so zu. Es ist eigentlich wie ein Tasten zunächst. Es ist eben noch kein geistiges Sehen, dann wäre es Imagination. Es ist eher vergleichbar einem geistigen Tasten da draußen. Ich taste mit meinen Gedanken sozusagen hinaus und spüre aber plötzlich auch so einen gewissen Widerstand und spüre jetzt plötzlich an, aber mit meiner Gedankenform komme ich dann nicht weiter, aber hoppla, da ist eine andere Form. Und dann fange ich mir an, in diese Form hineinzuleben, diese abzutasten, diese sozusagen mit meiner Gedankenbewegung nachzuahmen, dann erkenne ich sie, dann ist das eine bestimmte Form und dann weiß ich aber, ich habe die eigentlich nicht gebildet. Da habe ich eigentlich etwas berührt, was draußen ist. Das Interessante ist, auch dann habe ich eigentlich so diese Gedankenform einmal im Groben abgetastet, habe sie, bin mir sicher, so und so ist sie und so muss sie sein. Und ich weiß aber noch gar nicht so genau, was sie im Detail bedeutet. Man muss ja auch dazu sagen, das ist ja dann nicht mehr so ein logisch ableitendes Denken, sondern das Denken wird dann bildhafter auch. Also wenn ich im lebendigen Denken bin, ist es eigentlich ein bildhaftes Denken, das eben zwar noch nicht Imaginationen sind wirkliche, aber insofern eine Vorbereitung dazu ist, es in Bildersprache eigentlich sich ausdrückt. Und ich kann also dann das Denkerlebnis dann am besten auch nur in Bildern schildern, die vergleichsweise sind, und ich weiß dann jetzt, das, was ich da draußen taste, schildere ich eigentlich am besten in diesem oder jenem Bild. Also es wird mir ein Bild klar, das ich zwar nicht imaginativ wirklich sehe, aber trotzdem weiß, ganz sicher weiß, das Bild ist so und so beschaffen. Ich kann zum Beispiel, das kann etwas sein, dass das sich dann in einem Symbol, in einer symbolischen Zeichnung ausdrückt. Also wo ich etwas sozusagen wahrnehme von der geistigen Schrift, die in die Ätherwelt hineingeschrieben ist. Das ist ja nichts anderes als eine ätherische Form in einem symbolischen Bild wahrnehmen. Und ich weiß jetzt, das Bild muss so ausschauen, ich könnte es sozusagen auch jetzt im physischen Abbild irgendwo zeichnen, kann das niederschreiben oder sonst was, weiß, das ist richtig, ich weiß sogar, hoppla, warte, aber da habe ich mich notiert, das gehört dort darüber. Und ich weiß aber gar nicht, was das bedeutet.
Ja, das ist aber schon wieder ein Herunterzerren, denke ich jetzt.
Ja, aber das ist notwendig, ja. Aber das ist notwendig. Nämlich, um es zum Bewusstsein zu bringen. Nur, ich muss eigentlich, also wenn ich also diese geistigen Erlebnisse habe, ich muss sie auf die Erde herunterbringen. Ich muss sie auf die Erde herunterbringen, das heißt, ich muss sie in ganz normale Verstandesbegriffe letztlich übersetzen können. Nur darf ich dann nicht dabei stehen bleiben. Ich darf nicht sagen, so, jetzt habe ich's, fertig, Ende aus, ich habe die ganze geistige Welt in meinem kleinen Schema da jetzt drinnen. So, weil es sind ja oft, und das ist ja das Interessante, dass es eher so ganz große Zusammenhänge sind zunächst, sehr allgemeine Zusammenhänge, die man abtastet und die man erlebt. Und jetzt kriege ich also so ein Schema herein, weiß, so soll das ausschauen, das stimmt vielleicht auch, das ist richtig, nein, das stimmt sicher sogar. Und wenn ich jetzt sage, fertig, ich habe alles, die ganze Geisteswissenschaft liegt da drinnen, dann stimmt das irgendwo, aber es ist eben ein ganz einseitiges Bild, ein einzelner Aspekt. Aber zur Klarheit bringe ich ihn mir nur, wenn ich ihn wirklich da bis da hereinhole. Einmal wirklich abtöte, wenn man so will. Ich töte die lebendige Gedankenform zum starren Bild ab. Aber dadurch habe ich sie und stehe ihr objektiv gegenüber. Nur ich muss im nächsten Moment schon wieder bereit sein, loszulassen, sie aufzulösen und eine ganz andere Form hereinzuholen. Also diese, ja.
Ja, ich frage mich deshalb, ich habe vor meinen Besprechungen habe ich oft ein über die soziale Situation sozusagen, ja, für die Besprechung ein Bild gezeichnet, also ein Strichbild auf so einer Kalenderseite, also nichts Großartiges. Und das war natürlich zweckgebunden.
Ja, klar.
Für die Situation, damit egoistisch durchaus, damit ich aus der Situation das für mein Unternehmen das möglichst Beste herausholen. Und ich habe auch immer, ich möchte nicht sagen, ein schlechtes Gewissen dabei gehabt, war mir aber klar, dass es eine Krücke ist. Und ich habe das auch im nächsten Moment dann oder am nächsten
Tag
nicht mehr gebraucht.
Ja.
Nur vorbei. Und das hat aber grundsätzlich immer gestimmt. So wie du sagst, man hat jeden Tag dann eine Verbesserung gemacht, im Reflektieren. Und das ist aber, wie soll ich sagen, ein egozentrischer Zugang zur geistigen Welt. oder zum Ätherischen, wenn du willst. Und ich habe kein gutes Gefühl dabei.
Ja.
Auf der einen Seite hilft es, ja.
Natürlich, ja, ja.
Auf der anderen Seite entspricht es nicht dem Ideal des Freilassens und des Offenseins.
Das ist schon richtig. Das ist schon richtig, aber im Geistigen ist es natürlich jetzt erstens kommt dazu, dass es da ja dann nicht für einen bestimmten einseitigen egoistischen Zweck gedacht ist. Man könnte jetzt vielleicht sagen, naja, aber ist es nicht im Sinn der christlichen Religion einseitig oder im Sinn des Islam dann oder sonst was, aber abgesehen davon, das Wichtige ist eben, dass man es wieder auflöst und frei für was ganz was anderes ist. Aber wenn man es nicht bis ins Physische herunterholt, dann ist eben die Gefahr, die große Gefahr, dass man sie gerade in dieser bewegten ätherischen Welt verliert und mitschwimmt und so ein sehr, sehr wonniges, geistiges Erlebnis dabei hat, aber eben es erstens einmal nicht umsetzen kann, diese geistigen Impulse dann, um hier im Physischen was zu bewirken. Und das ist zurzeit einmal unsere Hauptaufgabe, auch die geistigen Impulse hier hereinzubringen. Also in jedem Fall müssen wir Geistiges hereinholen und das in physische Spuren umsetzen. Ich meine, das mit dem Schema ist jetzt nicht die Vorbereitung sozusagen, aber letztlich müssen wir nach dem unsere ganze Welt umbauen, die physische. Und das ist im Großen eigentlich nichts anderes, als das, was ich jetzt behelfsmäßig mit dem Schema mache. Mit dem absoluten Wissen, in dem Moment, wo ich es eigentlich ins Physische einschreibe, erstirbt es. In dem Moment, wo ich, und sei es eine Maschine, die ich baue oder sonst was, oder sei es ein Buch, das ich schreibe, ich hole es herein und damit ist so eine riesige Dimension verloren gegangen und der ganze Kleine nur kommt hinein. Auch wenn ich ein Buch, wenn es irgendein Theaterstück oder sonst was ist, von all den Möglichkeiten, die lebendig vorher da waren, ist eine herausgekommen, sicher einseitig. Sie kann nur einseitig sein, weil im Physischen geht es eben nicht, dass alles gleichzeitig da sein kann. Aber das ist notwendig, um es ins Physische zu bringen. Ich muss also auch sozusagen dieses Sterben lassen, das muss ich zulassen. Und tatsächlich, erfordert eine ganz starke Überwindung. Das ist eigentlich ein furchtbarer Moment, das zu erleben. Puh, jetzt muss ich es aber hereinsterben. Ich darf nicht da oben bleiben in dieser Fülle, sondern ich muss es sterben lassen und dabei diesen Verlust in Kauf nehmen, diesen momentanen Verlust, der gewaltig ist eigentlich. Schon wenn man also dieses Gedankenerlebnis hat, und jetzt etwa, wenn man jetzt, weiß ich nicht, einen Vortrag oder irgendwas Geisteswissenschaftliches schreiben will und das hereinholt, das in Worte nur allein in Worte zu übersetzen, bedeutet eine so starke Reduktion des Erlebnisses, dass man sagt, was bleibt denn eigentlich noch über davon? Das ist ja nicht einmal ein müder Schatten davon.
Ja, kann man eines dazu sagen, dass man jetzt ein Bedürfnis ist auch die Reinheit der Absicht
angekommen. Ja, natürlich, natürlich.
Das ist, denke ich, eine Grundvoraussetzung.
Das ist eine Grundvoraussetzung, ja.
Alles andere ist dann, ich würde nicht sagen schwarze Magie, aber schon ein bisschen graue Magie.
Sicher, natürlich, also von dem muss es frei sein. Und man muss sich also sehr darum bemühen, sich auch also bewusst zu machen, was könnte etwas nicht Freilassendes sein. Also man muss immer auch, wie soll ich sagen, das im Hintergrund haben, dass das etwas ist, was im nächsten Moment wirklich wieder aufgelöst werden kann und niemand in einen Käfig zwingen darf. Wir wollen ja eben gerade nicht das erreichen, dass das jetzt eine dogmatisch starre Gedankenform wird, wie es teilweise halt trotzdem auch bei den Anthroposophen passiert. Das war, wenn sie dann sagen, naja, aber der Steiner hat so gesagt und da steht es genau so. Und ja, aber in einem anderen Vortrag steht dann oft genau das Gegenteil davon. Da sagt man, ja, ich weiß nicht, erzählt er jetzt jedes Mal was anderes oder ja, aber von einem ganz anderen Gesichtspunkt gesehen. Und dann erscheint es eben ganz, ganz anders. Dafür muss man eben offen sein. Also auch zulassen dann, dass jemand vielleicht was sagt, nicht, das hat er, wo hat denn das der Steiner so gesagt? Nein, ja, das hat er nirgends gesagt, das lasse ich schon nicht zu. nämlich aber dann auch zu unterscheiden zu lernen zwischen bloßer Fantastik, die es ja auch sein kann, dass man irgendwas zusammenwürfelt und das ist völlig unklar in sich, oder es ist eben eine neue Gedankenform, die irgendwo vielleicht bei Steiner zwischen den Zeilen steht. Das ist sehr heikel und dass das alles noch nicht so bewusst wirklich funktioniert, daraus entstehen dann viele Streitereien auch gerade zwischen den Anthroposophen.
Außerdem, der Zeitpunkt ist ja wesentlich, wo etwas gesprochen
wird. Der Zeitpunkt ist wichtig.
Das vor 100 Jahren gesprochen
absolut.
Wurde, muss es heute anders
sein. Absolut, der Zeitpunkt ist eben. Und man muss manche Dinge heute anders formulieren, damit die Leute verstehen können überhaupt. Weil auch der Sprung, also von der Zeit Steiners zu uns, ist eigentlich ein gewaltiger. Also das Empfinden und Denken der Menschen hat sich so stark geändert in der Zeit, dass viele eben mit dem, so wie es er schreibt, schon wieder nichts mehr anfangen können und gar nicht herankommen. Dann ist es gut, wenn man irgendwo eine Brücke zumindest findet, also irgendwo Zwischenbilder sozusagen, die den heutigen Menschen dorthin führen können.
Na, wir würden den Rudolf Steiner heute nicht erkennen, keinen
Vortrag. Ja, also das ändert sich heute unheimlich stark, aber das ist natürlich eine starke Herausforderung auch und eine starke Herausforderung, immer wieder neue Formen zu finden, in die sich gießen kann. Gerade Rudolf Steiner sagt sehr deutlich, also Anthroposophie überhaupt in der Form, wie er sie bringt, ist etwas, was sehr vergänglich ist. Das wird nicht so lange in der Form sein können und dann wird man sich mit dem Geistigen auf andere Art wieder beschäftigen müssen. So wie wir uns heute nicht mehr wie in der Gefühlsmystik damit beschäftigen können. Ich meine, im Gegenteil, man kann erst diese Gefühlsmystik dann schätzen und verstehen, wenn man das hat, wenn man Geisteswissenschaft hat, dann erkennt man eigentlich erst, was da drinnen ist, sonst ist es eigentlich ein blindes Gefasel. Mit ein bisschen Gefühl erhebt sich da und das ist ja schön und soll sein, aber wirkliche Erkenntnis ist es dann nicht. Also es ist so ein bisschen esoterisches Wohnegrunzen, wenn ich das so sagen darf. Und für uns heute zumindest ist eben das Notwendige, es bis wirklich herunterzuholen, bis also zum Verstand des Bewusstseins auch zu bringen. Rudolf Steiner sagt immer, die geisteswissenschaftlichen Wahrheiten können mit dem Verstand eingesehen werden. Sie können eingesehen werden. Also wer sagt, das kann ich mir nicht denken, das ist undenkbar, das widerspricht meinem Denken, der hat das Denken noch nicht genügend angestrengt. Ich meine, er kann es nicht mit dem
Verstand... kann durch Wollen ersetzen, ich will.
Ja.
Ich will es nicht denken.
Auch, das ja, letztlich natürlich, ja. Letztlich natürlich.
Also sagen wir bei fast allen Dingen die Menschen, und das kann
nicht. Ja, sicher, ja. Ne.
Ich will das nicht.
Ne? Richtig, ja.
Ja.
Richtig. Es geht also eben bei dem Ganzen um Aufbringung der Willenskraft eigentlich. Das ist das Wesentliche. Weil auch eben schon diese Willenskraft ist ja ganz stark drin, wenn ich mit meinem Denken sozusagen hinaustaste in die Ätherwelt, was ist das eigentlich, eine Willensbetätigung? Es ist kein logisches Ableiten. Ich muss eigentlich mit meinem Denkwillen hinaustasten, das ist es eigentlich. Der ist ja auch das Kreative im Denken. Das ist eben dieses Denken, Fühlen, Wollen ist ja nicht so eine strenge Schematik, sondern es geht ja eben darum, auch im Denken den Willen fruchtbar zu machen, in der ja gerade das Schöpferische drinnen ist. Also, das ist wichtig, dass dieses Hereinbringen, dieses Hereinholen, um einfach bewusst zu werden. Und zweitens ist es auch deshalb wichtig, weil wir dadurch etwas erreichen für unseren physischen Leib. Indem wir diese Gedankenformen hereinholen und jetzt sterben lassen, sozusagen in unser Gehirn hereinsterben lassen, formen wir etwas an unserem Gehirn, ganz leise. Es sind ganz feine Spuren natürlich, also es sind halt Nervenverbindungen, die sich bilden oder sowas. Überhaupt, wenn wir diesen Gedanken öfter dann pflegen und dann formen wir unser Gehirn um, ganz leise. Und das baut die Bewusstseinsseele. Das heißt, wenn ich diese Ätherformen nicht hereinbringe, sondern halt da draußen taste und das erlebe, ohne sie letztlich zu fixieren in irgendeiner Form, sei es in einem äußeren Schema oder in einem klaren logischen Gedanken, dann bringe ich es nicht bis dazu, dass das Gehirn umgeformt wird. Das heißt, ich arbeite nicht bis in den physischen Leib hinein, sondern bleibe im Ätherischen. Und dann habe ich aber auch nichts gewonnen für die Bildung der Bewusstseinsseele. Denn die Bewusstseinsseele entsteht dort, wo ich bis ins Physische hinein arbeite. Noch nicht bewusst, also weil bewusst würde heißen, ich weiß, welche Nervenverbindung ich wo bauen muss und das miterlebe. Also so weit sind wir nicht. Dann wird man wirklich schon am Geist des Menschen arbeiten, wenn wir das bewusst hätten, aber die unbewusste Vorstufe ist eben, dass wir die Bewusstseinsseele ausbilden und diese Gedankenformen hineinsterben lassen bis ins Physische. Also auch von dieser Seite her ist es trotzdem wichtig. Trotz aller Einseitigkeit. Das ist eben immer eine Gratwanderung. Es ist was Einseitiges, aber es bringt auch was. Und das stärkt wieder das Ich-Bewusstsein. Letztlich. So sehr, dass wir irgendwann einmal so weit kommen, dass wir das physische Werkzeug nicht mehr brauchen, dann brauchen wir es auch nicht mehr bis zum Schema hereinsterben lassen, sondern dann sind wir so wach, wie wir jetzt im physischen, in der Sinneswelt sind, dann sind wir so wach auch in der Ätherwelt draußen. Dann sehen wir die geistige Welt in Imaginationen. Ganz bewusst. So klar, wie ich jetzt die Sinneswelt sehe. Aber dort kommen wir erst hin. Dort kommen wir erst hin.
Aber es wird wahrscheinlich jede Erkenntnis oder alles, was weiterbringt, ist eine Zwischenstufe.
Immer, ja, natürlich, keine Frage. Es geht einfach nur immer darum, zu welcher Zeit ist was wichtig zu tun und vor allem, was ist dann für den einzelnen Menschen wichtig, weil jeder einzelne Mensch natürlich wieder auf einer verschiedenen Stufe steht, verschiedene Ausgangsbedingungen hat. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, heute ist eben einerseits wichtig, dieses Hereinsterben lassen, also und dadurch Bewusstseinsseele ausbilden, aber Bewusstsein dadurch bereits für Formen, die aus dem Ätherischen kommen. Und eben zunächst einmal so, wie es Rudolf Steiner in den Vorträgen gegeben hat, dass er die Leute dadurch einmal erzogen hat, die Formen, die er hereingeholt hat, mit ihrem Denken nachzuformen. Um das geht es eigentlich. Wenn ich diese geisteswissenschaftlichen Schriften lese oder die Vorträge höre, dann forme ich die Gedanken, die er hereingeholt hat und übersetzt hat in sozusagen äußere Gedankenformen, die forme ich nach und lerne dann einmal im Denken beweglich werden, loskommen von den starren Denkschemata und mich in andere hineinleben. Und der nächste Schritt ist eben selber hinaustasten mit dem Denken und einmal spüren, welche Formen sind da draußen. In dem Übergang stehen wir jetzt. Ja, vielleicht wenn wir diesen Einweihungsweg des Bonetto Latini das nächste Mal noch näher. Das würde jetzt fast zu lang dauern, wenn wir da noch tiefer hinein. Aber das, glaube ich, war jetzt sehr wichtig, da jetzt einmal diese Stufe zu sehen und wo wir da heute stehen. Wir nämlich sehen, dass gerade auch dieser weitere Einweihungsweg des Bonetto Latini, dass das etwas ist, was auch für unsere Zeit Bedeutung hat, also dass das im Grunde ein Weg ist, den wir heute auch gehen können, der aber gewisser Modifikationen bedarf, eben weil sich die Zeit wieder geändert hat seitdem. Und Rechnung tragen muss dem, dass wir jetzt eben von mir aus sehr materialistische Menschen geworden sind, Menschen, die den Intellekt für die Außenwelt stark entwickelt haben, die aber auch im Inneren ein viel stärkeres Selbstbewusstsein entwickelt haben, als auch noch zu der Zeit Bonetto Latines, der so am Übergang noch vor Beginn der Neuzeit steht, so wo das langsam hinübergleitet. Also dadurch konnte er manches dadurch erleben oder in Erfahrung bringen, dass er eine entsprechende geistige Führung hatte, letztlich durch seinen Engel, von dem wir manches bereits selber übernehmen müssen an Aufgabe. Das heißt, wenn wir heute so wie er in die geistige Welt gehen, dann macht unser Engel einfach gewisse Dinge nicht mehr, die er zur damaligen Zeit noch gemacht hat. Sondern wo er sozusagen jetzt bildlich gesprochen sagt, das musst du aber jetzt selber machen, wenn du da weiter willst. Und das werden wir uns vielleicht das nächste Mal dann intensiver beschäftigen, welche Schritte da notwendig sind. Wir werden also diesen Weg weitergehen. Es ist also ein Weg, der beginnt, ins Seelenleben einzutauchen, also einmal das Astralische zu erleben, vorher sogar eben überhaupt die Seelenkräfte, also das, was durchs Ich bereits umgearbeitet ist, das haben wir eben heute besprochen, dann werden wir schauen, wie das weitergeht, wie das tiefer hineingeht in den Menschen, aber dann nicht dort bleibt, sondern dann hinauskommt, eben in die geistige Außenwelt, die auch der Natur zugrunde liegt. Und um das geht es dann in diesem Gedicht von Brunetto, sehr stark, indem er diesen Einweihungsweg beschreibt. Il Tesoretto heißt dieses Gedicht oder diese Dichtung, der kleine Schatz, Il Tesoretto, in Italienischem bereits verfasst. Und so ganz kurze Verszeilen sind das. Ich kann nicht Italienisch, aber es klingt sehr schön, wenn man es sich anschaut. Es ist in Reimen geschrieben, ganz kurze Verszeilen. So, was weiß ich nicht, fast 3000 Verse oder so sind das. Das ist eine ganze Menge, ja. Es ist so eine ganze Kolonne. Und dem verbunden ganz stark sicher von der Schilderung her mit der Empfindungsseelenhaftigkeit des Italieners. Also, das heißt, das, was im Mittelalter oder bei Alanus auch noch in dem relativ spröden Latein gelebt hat, lebt jetzt ganz in diesem lebendig Italienischen, das sprudelt und wo ganz das Herz dabei ist natürlich und dem noch wieder eine ganz andere Nuance dadurch gibt oder etwas dazu gibt. Also das ist dann noch so ein letztes Verklingen dieses Impuls ist der Schule von Chartres, aber das wird ihm jetzt wieder Bedeutung haben. Ich meine, die Folge davon ist dann auch noch Dantes göttliche Komödie natürlich, also die ist ganz stark davon beeinflusst. Und eigentlich, also in Dantes göttlicher Komödie sind eben dadurch auch noch die Reste der Schule von Chartres eigentlich versteckt drinnen, obwohl viele Dimensionen verloren gegangen sind. Und vieles eben darin einfach auch Dichtung ist. Es stehen Imaginationen dahinter, aber es ist eben überformt durch Fantasie und Dichtung. Es ist nicht eins zu eins eine Imagination einfach, die geschildert ist. Da muss man auch immer aufpassen mit den Schilderungen und Bildern. Also man darf nicht eins zu eins als Beschreibung der geistigen Welt sozusagen nehmen.
Vielleicht gewinnt es dadurch, dass ich kenne das, wenn man das einmal.
Also es ist wunderschön zu lesen, die göttliche Komödie. Ich habe es jetzt wieder, eben weil ich mich damit beschäftigt habe, wieder herausgeholt. Und es ist unheimlich bildreich zu lesen und es sind sehr, sehr viele richtige Schilderungen drinnen. Die Bilder als solches stimmen immer eigentlich. Sie sind immer richtig. Nur die Interpretation ist dann oft schief und ist natürlich sehr bezogen auf seine Zeitumstände und welche Sünder da dann in der Hölle trifft und im Inferno trifft und so weiter, das passt halt sehr auf seine Zeit und das ist nicht wirklich so, dass er die jetzt dort erlebt hat, da ist also Fantasie hinein, aber dahinter stehen so die prinzipiellen Bilder, wie er das schildert, das sind richtige Imaginationen und dahinter auch mit dieser neungliedrigen Stufung, also der Unterwelt, wie das hinuntergeht, in den neuen Erdschichten entspricht, das ist ganz, durchaus ganz richtig. Und es sind unheimlich ausdrucksstarke Bilder, oft gerade bei der Unterwelt, also grausam auf die Bilder und schrecklich, wunderschön dann wieder in dem Aufstieg ins Paradies, also auf jeden Fall lesenswert. Und man muss das eh oft mehrmals lesen, weil das ist ein unglaublicher Bilderstrom, der da vorbeizieht. Und das ist also hier auf jeden Fall auch so, bei dem, vielleicht sogar noch stärker bei dem Il Tesoretto, dem kleinen Schatz. Brunetto Latini hat dann noch einen großen Schatz geschrieben, den Tresor in französischer Sprache. Da sind aber eigentlich auch diese Impulse drinnen, nur ist es jetzt erweitert wieder mal zu einer Enzyklopädie des Wissens der damaligen Zeit. Ähnlich wie man das bei Alanus Sabinsolis gehabt hat. Das hat auch diese erste frühe Schrift, die Klage der Natur, da sind diese Imaginationen der Göttin Natur drin und dann später den Antiklaudian, wo eigentlich dieser Impuls wieder aufgenommen und weitergeführt wird, aber hinein verwoben eigentlich das ganze Wissen der damaligen Zeit. Also es ist auch da eine Gemeinsamkeit. Auch noch eine Gemeinsamkeit, vielleicht sogar, dass Brunetto Latini dann später nach Montpellier gegangen ist, dort auch gewirkt hat, den Tresor hat er dort geschrieben und dort hat auch Alanus Sabinsolis gewirkt. Brunetto Latini ist dann allerdings später wieder nach Florenz zurückgekommen, wie also dort die Wogen sich wieder geglättet haben und wieder normale Verhältnisse herrschen und da wurde er dann eben der Lehrer des Dante. Aber wenn wir diesen Weg dann das nächste Mal weiterverfolgen. Danke. Dankeschön.